Geschichten aus dem Frauenzimmer. Der Podcast von Frauen, über Frauen, für Frauen und alle, die es hören möchten. Lass dich inspirieren und nimm dir mit, was du brauchen kannst. Heute lernst du Buket Aya, Karriere- und selbstständige Finanzplanerin, kennen. Buket spricht über all ihre Farben und lässt uns an ihrem Facettenreichtum teilhaben. Von Lachen, Backen bis Business und Zeit für sich selbst ist alles dabei. Viel Spaß beim Zuhören. Dann legen wir los in 3, 2, 1. Und ich darf heute Morgen, siehst du auch, ich verquatsch mich, die Buket bei mir begrüßen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Buket.
Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ich mich auch. Buket, du hast gesagt, du bist noch so ganz unbedarft, was so Podcast betrifft. Ja. Deswegen finde ich das immer so besonders spannend. Das ist natürlich auch so eine Herausforderung dann für mich. Wir fangen an mit deinem Namen, mit dem Ritual. Mhm. Schon mal vorab, das wird das letzte Mal sein, dass es dieses Ritual geben wird.
Oh, okay.
Ab den nächsten Folgen gibt's was Neues. Dürft ihr gespannt sein. Genau, du darfst es auch einläuten, das erkläre ich dir später dann aber nochmal. Mhm. Und zwar, Buket, beginnen wir mit deinem Namen, schauen uns dessen Bedeutung an und du kannst schauen, ob dir dazu was einfällt. Ob du das Gefühl hast, es passt zu dir. Genau, wir gucken einfach mal. Das ist eine ganz besonders schöne Bedeutung. Buket bedeutet nämlich der Blumenstrauß.
Genau, richtig.
Mhm. Kanntest du das schon?
Ja, tatsächlich. Und was ich spannend finde, ist, dass das ja in unterschiedlichen Ländern tatsächlich auch so bedeutet.
Mhm. Genau, ist ja im Russischen, also so ganz klassisch im Französischen, das Bouquet. Genau, ja, fällt dir dazu was ein? Bist du ein zartes Pflänzchen? Oder bist du so ein bunter Blumenstrauß?
Oh, zartes Pflänzchen würde ich tatsächlich gar nicht sagen. Ich würde sagen, eher so ein etwas wilder, chaotischer Blumenstrauß. Ich glaube, so würde ich mich eher beschreiben.
So ein Wald- und Wiesenstrauß?
Ja, genau.
Sehr gut. So ein Zeh. Oder was heißt Zeh? Eher ja so robust. Also ich finde das immer so schön bunt.
Robust,
schön
robust. Bunt, das würde es gut beschreiben. Bisschen chaotisch.
Was ist bunt an dir?
Ja, ich würde sagen, also ich weiß nicht, ob du das jetzt auch merkst, ich meine, die Zuhörer können es ja nicht sehen, aber ich bin vom Typus her sehr, sehr, sehr freundlich, sympathisch unterwegs. Also ich kann mich sehr schnell mit Menschen connecten und ich glaube, das schätzen Menschen auch an mir, dass ich super sympathisch bin, auf Menschen eingehen kann. Dann aber auch, dass ich eine lustige, humorvolle Seite habe, die aber immer sehr spontan zum Vorschein kommt. Das auch auf der einen Seite. Dann dieses Chaotische, was auch ein bisschen bunt ist, ist sehr spannend, weil so im Business-Kontext bin ich super strukturiert. So im privaten Bereich bin ich ein totaler Chaot, muss man schon sagen. So, dass ich meinen Partner an der Seite habe, der dann immer wieder mir eine Struktur mit an die Hand gibt. Ja, und ansonsten, so von den Eigenschaften würde ich sagen, so wenn ich jetzt meine Mama fragen würde, würde ich sagen, ja, du bist ein Dickkopf, sehr stur. Das würde sie wahrscheinlich sagen. Meine Schwester würde sagen, du hörst immer einem gut zu und kannst gute Ratschläge geben. Ja, das denke ich, beschreibt das ganz gut, dem bunten, wilden Blumenstrauß.
Mhm. Wie würdest du dich beschreiben?
Ja, ich würde mich tatsächlich selbst sehr auch stur tatsächlich beschreiben. Also stimmt schon, was meine Mama sagt, dass ich sehr stur vom Typus bin. Aber ich würde es jetzt nicht in einem negativen Aspekt beschreiben, sondern eher in einem positiven Aspekt. Also dass es mich auch voranbringt, dass ich diese Sturheit, sage ich mal, benötige, damit ich vorankomme, weil es mich halt sehr, also auf der einen Seite sehr diszipliniert halt macht.
Mhm. Ja. Wie äußert sich das?
Das äußert sich darin, wenn ich mir Ziele festlege, dass ich diese Ziele, so wie ich sie mir vorstelle, erreichen muss. Und dann ist es auch wirklich so, dass ich mir Step-by-Step Pläne erstelle, wie ich diese Ziele dann erreichen kann, sei es privat oder auch im Business-Kontext.
Also da dann doch so die Struktur.
Ja, das ist dann schon wiederum.
Mhm. Was machst du, wenn du so mit dieser Hartnäckigkeit, also ich nenne es jetzt vielleicht mal Hartnäckigkeit, gar nicht so Sturheit, mit Stur verbinde ich, mit Stursein verbinde ich auch immer so ein bisschen so eine fehlende Kompromissbereitschaft.
Ja.
Also so stur finde ich auch immer so ein bisschen engstirnig. Deswegen, wenn du sagst, du willst es eigentlich eher so ein bisschen positiv belegen oder dass du es auch als eine positive Eigenschaft empfindest, würde ich gerne so eher hartnäckig sagen. Was machst du, wenn du an Grenzen stößt?
Ah, also wenn ich an Grenzen stöße, dann kommt immer so im ersten Moment so die Selbstzweifel tatsächlich auf, dass man an sich selbst zweifelt. Aber mittlerweile, also so in jungen Jahren war das immer sehr schwierig zu managen, wenn man an seinen Grenzen gekommen ist und einfach nicht vorankommt oder gegebenenfalls auch die Ziele, die man sich gestellt hat, nicht erreicht hat oder noch nicht erreicht hat. Mittlerweile habe ich da einen guten Weg mit umzugehen. Also ich habe zum Beispiel so einzelne Methoden für mich entwickelt, was heißt für mich entwickelt, adaptiert besser gesagt, wo ich sage, damit komme ich ganz gut klar, wenn ich mal an meinen Grenzen stöße. So Punkt Nummer eins ist immer, dass ich mit meinem Mentor drüber rede. Ich habe einen ganz, ganz lieben Mentor. Grüße gehen raus an den Jörg, der immer für mich da ist und immer ein offenes Ohr hat und mich da immer unterstützt und mir dann unterschiedliche Perspektiven aufzeigt. Ich führe so ein 5-minütiges Tagebuch und das lese ich mir auch immer wieder durch und zwar von Anfang an, was ich bisher erreicht habe, wenn ich so Grenzen habe oder worauf ich auch einfach stolz bin. Und ich spreche halt auch mit meinen Liebsten drüber, dass ich dann einfach nicht zu ehrgeizig bin und dann zu sehr in dieser negativen Stimmung behaftet bleibe.
Mhm. Dass es dann doch stur wird.
Ja, genau.
Versuchst du dann andere Wege zu finden?
Ja.
Oder kannst du es dann auch einfach stehen lassen und sagen, ey, soll es jetzt gerade nicht sein oder ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt oder?
Ja, das ist tatsächlich so ein Punkt, an dem ich noch arbeiten muss. Also so stehen lassen fällt mir super schwer, muss ich sagen. Meistens ist es so, dass ich dann nach anderen Lösungen suche. Aber da sagt zum Beispiel auch mein Mentor dann, Bukett, du musst es einfach stehen lassen. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Lösung. Vielleicht gibt es in einer Woche eine ganz andere Lösung, wenn du einfach mit einem anderen Blickwinkel drauf schaust. Also er achtet dann schon immer drauf, dass ich es stehen lasse. Innerlich fühle ich mich natürlich damit nicht wohl, es einfach so stehen zu lassen und keine Lösung zu finden.
Ich kann das gut nachvollziehen, ich kann das gut nachempfinden. Was glaubst du, warum das so ist?
Ich glaube einfach, in der Situation ist man hochgradig emotional dann unterwegs und möchte auf jeden Fall eine Lösung halt parat haben, weil vielleicht dann auch so das Gefühl hochkommen könnte, man ist gescheitert. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, jetzt für mich individuell, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich glaube, das liegt daran, dass man dann so verzweifelt auch ein bisschen nach einer Lösung sucht. Mhm.
Ich überlege jetzt gerade, was es bei mir ist. Manchmal glaube ich schon so mein Ego.
Mhm.
Also muss ich ganz klar sagen. Grundsätzlich bin ich aber jemand, der einfach, es ist so mein Weg einfach, Dinge nicht stehen zu lassen einfach so, sondern nach Lösungen zu suchen.
Ja.
Das ist einfach mein Weg, so mit Dingen umzugehen. Die Lösung kann dann natürlich auch mal bedeuten, wir lassen es einfach.
Mhm.
Aber ich tue mich schwer, mich so abzufinden oder mich in so einer, so das Gefühl zu haben, mich in so einer Ohnmacht zu befinden.
Ja, verstehe.
Das ist es, glaube ich, bei mir.
Kann ich nachempfinden.
Mhm. Aber wie gesagt, manchmal ist es ganz klar auch einfach so, das eigene Ego. Würde ich gerne natürlich manchmal abschalten, aber ist halt einfach nur so, ne? Jeder hat seine Baustellen. Ja.
Gehört jetzt.
Ja, genau. Genau. Du hast vorhin gesagt, du weißt noch gar nicht so, worüber du reden möchtest.
Ja.
Finde ich immer total spannend, weil die meisten hier so sitzen.
Mhm.
Wie ist es jetzt für dich?
Also erstaunlicherweise hätte ich nicht gedacht, dass du so das Gespräch starten wirst. Und dass es einem dann doch einfacher fällt, auf deine Fragen zu antworten, beziehungsweise es dann eher so ein schöner Dialog halt zwischen uns beiden ist. Also ich finde es echt sehr schön, wie du das gestartet hast und dass man doch weiß, worüber man spricht.
Mhm. Schön. Was hast du gedacht? Wie es läuft?
Oh, ich dachte mir irgendwie, du wirst mir zig Fragen stellen, auf die ich antworten muss. Irgendwie habe ich mir das so vorgestellt, weil ich kenne ja auch so andere Podcasts, und da ist es meistens so, also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Wissenspodcast oder sonstiges, sondern halt, wenn jetzt so zwei Personen sich unterhalten, dass die eine Person eher so leitet und sehr viele Fragen stellt und die andere Person, ich finde, es hat dann immer so ein bisschen das Gefühl, als wäre man so in so einem Verhörszenario unterwegs. Deshalb ist es sehr schön, wie du das machst tatsächlich.
Ich habe mir schon ganz oft darüber Gedanken gemacht, warum ich das so mache, wie ich das mache. Ich habe auch noch nicht so eine richtige Antwort darauf irgendwie. Ich glaube, weil das auch so ein Stück weit einfach ich bin, so eher zuzuhören. Und ich merke auch, das hat sich schon verändert auch. Also, weil du sagst, wie man das so startet. Ich merke schon bei mir, dass ich so mutiger werde, auch so im Fragen stellen. Also, dass ich das so immer mehr zulasse, zu denken, nö, wenn jetzt von gegenüber dann kommt, nö, möchte ich nicht drauf antworten, dann ist das auch okay. Wie gesagt, da war ich viel, viel vorsichtiger. Und ich auch immer so denke, ey, jetzt sitzen wir hier zusammen und ich möchte eigentlich auch so wissen, was meine Gegenüber zu sagen hat. Weil es jedes Mal so viel ist, was ihr alle zu sagen habt.
Ja. Ja, ich glaube, du hast halt wirklich auch so ein ehrliches Interesse, dein Gegenüber kennenzulernen, und das macht das aus tatsächlich. Und
In
das
dem Moment schon.
ja.
Ist so privat, also manchmal anders, muss ich ehrlich sagen. Das hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, da gehe ich anders in Gespräche rein. Also wenn ich jemanden vor mir habe, ja, bei dem ich wirklich spüre, so, oh, da ist irgendwas, den möchte ich kennenlernen, über den will ich mehr erfahren. Dann ja. Aber ansonsten mache ich das im Privaten weniger, muss ich sagen. Weiß gar nicht warum. So voll ambivalent eigentlich, ne?
Ja.
So total. Mein alter Ego hier.
Das ist aber echt spannend, warum das halt so im Privaten nicht so ist.
Da bin ich eher so die Antisocial Queen. Das ist so gar nicht meins. Hier ist es irgendwie ganz anders.
Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass du halt in dieser Einstellung ja im Business-Kontext so stark vertreten bist und unterwegs bist, dass du vielleicht im Privaten sagst, okay, da möchte ich mich halt eher vielleicht entspannen. Könnte es das sein?
Vielleicht.
Also ich merke das nämlich auch zum Beispiel, wenn ich ganz viele Gespräche am Tag führe oder auch Vorträge halte, dass ich abends, wenn ich mit meinem Mann dann so am Esstisch sitze, darf er ganz viel reden und ich höre einfach nur zu, weil ich einfach zu viel am Tag schon geredet habe.
Aber was ist es dann eher bei dir? Kannst du dich eher selber dann nicht mehr reden hören? Oder hast du einfach genug Input von außen, dass du sagst, oh, so meine Aufnahmefähigkeit ist jetzt eigentlich voll.
Ich glaube, ja, es ist so die Aufnahmefähigkeit, die dann sehr voll ist, weil wenn man so viele Gespräche führt, und dann halt auch aufmerksam zuhören muss, ist, glaube ich, die Aufmerksamkeitsspanne irgendwann mal halt auch vorbei.
Okay. Wenn du sagst, du hast dir vorher schon so ein bisschen Gedanken gemacht, also das mache ich ja umgekehrt auch, ja, aber eher im Sinne von so, wie wird's, weniger im Sinne von, was stelle ich jetzt für Fragen? Worauf hättest du gerne antworten wollen? Was für Fragen hättest du dir gewünscht?
Das ist eine sehr gute Frage. Oh, da hast du mich jetzt. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Tatsächlich habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht, welche Fragen du stellen könntest, nur dass du halt wahrscheinlich viele Fragen stellen wirst. Weil ich dachte auch tatsächlich sehr viel im Business-Kontext. Tatsächlich ist es gar nicht so, was ich echt mega finde. Ich hätte gedacht, dass du vielleicht die Frage stellst, das habe ich mir tatsächlich überlegt, dass du vielleicht die Frage stellst, wie es so dazu kam, dass ich mich für diesen Beruf entschieden habe. Das dachte ich mir, könntest du vielleicht stellen, aber ansonsten habe ich mir nicht groß Gedanken gemacht, welche Fragen, nur dass du viele Fragen stellen wirst.
Und jetzt sitze ich hier und stelle gar keinen, ne? Blöd. Wenn du dir jetzt eine Frage aussuchen könntest, welche wäre es? Was möchtest du gerne gefragt werden? Ich weiß nicht, ob du das kennst, so diesen, dass man manchmal so diesen inneren Wunsch hat, man hat jemanden vor sich und der weiß jetzt gerade genau, was er mich fragen soll.
Ich glaube, ich würde mir selbst die Frage stellen, so was machst du außerhalb dessen, dass du als Finanzberaterin arbeitest im Privaten, weil ich glaube, dass man das schon so ein Klischeebild so von Finanzberater und Beraterin hat. Und bei mir ist es halt wirklich so total banal, was ich eigentlich total gern als Hobby mache. Ich glaube, sowas fände ich ganz cool, damit man da auch sieht, okay, es ist nicht immer so dieselbe Schiene.
Und was ist es?
Tatsächlich ist es so, dass ich über alles liebe zu backen. Also ich bin so eine richtige Backqueen. Ich liebe es zu backen, wenn wir uns mit Freunden treffen oder wenn irgendwelche Geburtstage anstehen, dann bin ich diejenige, die die Torten backt, immer. Mhm. Das ist richtig geil, weil es ist meine Art von, also andere empfinden zum Beispiel Backen und Kochen als stressig. Bei mir ist es Entspannung pur. Also ich liebe es zu backen, weil ich kann da kreativ sein. Was ich zum Beispiel in dem Podcast-Kontext so zu dir am Anfang gesagt habe, oh, ich bin nicht die Kreativste, aber so im Backen-Kontext bin ich super kreativ und ich kann mich da halt auch einfach selbst entfalten und entspannen und ich finde das mega und es freut mich dann auch total, wenn wir dann beisammen sitzen und es allen halt schmeckt. Ja, das mag ich total gern. Das mache ich sehr, sehr gerne im Privaten. Ich habe mir auch schon so gesagt, so in der Zukunft, so in 10, 15 Jahren kann ich es mir auch vorstellen, dass ich so ein Kaffee-Book Florist Shop besitze, so der Traum gefühlt von allen Frauen.
Ja. Du bist bestimmt voll der gern gesehene Gast, oder? Ich lade dich hiermit offiziell ein. All meinen Feiern. Lass mich voll austoben.
Sehr gerne.
Hat ja aber auch so ganz viel mit Genuss zu tun, ne?
Ja.
Also ich finde so Kochen und Backen, wobei irgendwie Backen noch mehr, weiß aber gar nicht, vielleicht einfach wegen dem Teigkneten, finde ich schon, hat auch so, wie gesagt, ganz viel Genuss, ganz viel Sinnlichkeit irgendwie auch, ja, mit den einzelnen Produkten und Lebensmitteln und sonst irgendwie, dann auch entsprechend umzugehen. Magst du das daran so gerne?
Ja, und auch so, also so die Leidenschaft daran, auch Neues auszuprobieren. Zum Beispiel meine Schwester, die hat eine Glutenunverträglichkeit entwickelt. Und früher war es für mich gang und gäbe halt, mit Mehl zu backen und sich dann plötzlich so umzukoordinieren und mal zu schauen, okay, wie kann man denn einen glutenfreien Kuchen herstellen bzw. backen? Wie ist das überhaupt möglich? Wie wird sich die Konsistenz ändern? Das finde ich halt super spannend, weil es dann doch Unterschiede gibt, wenn du halt das gleiche Rezept machst, nur halt mit einem glutenfreien Mehl, kommt ein ganz anderer Output raus. Also so ganz funktioniert das nicht. Und das finde ich halt auch super spannend. So die unterschiedlichen Kreationen, die man da halt eingehen kann, vor allem wie breit gefächert einfach die Backwelt da draußen ist, sagen wir es mal so, finde ich auch super spannend. Und wahrscheinlich habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, 5% Wissen von all den Küchlein und Arten und Mehlarten, die es gibt, wie man etwas zubereiten kann.
Machst du das für dich alleine immer oder machst du das mit jemandem gemeinsam?
Nee,
wenn also genießt du das so für dich alleine?
Also wenn ich backe, möchte ich ungestört sein. In meiner Küche möchte ich backen und ich möchte nicht, dass dann irgendjemand drumherum steht oder mir über die Schultern schaut. Das mag ich gar nicht.
Warum nicht?
Dann fühle ich mich irgendwie so ein bisschen gestresst und dann geht so zu sehr dieser Perfektionsgrad in mir los, dass ich jetzt beobachtet werde und jetzt alles perfekt ablaufen muss. Das heißt, ich darf nichts verschütteln, es darf nichts umkippen, es muss einsartig dekoriert sein und das habe ich halt nicht, wenn keiner daneben dran steht. Deshalb gilt die Regel zu Hause, wenn ich backe, darf keiner um mich herum stehen.
Wie cool. Raus hier, ich backe.
Genau so ist es. Anders ist es, wenn wir jetzt zur Weihnachtszeit zum Beispiel so Plätzchen, Gebäck und so weiter backen, wenn ich den Teig im Voraus zubereitet habe und es nur noch ums Ausstechen geht, das ist was anderes, das ist in Ordnung, aber sonst nicht.
Brauchst du das für dich? Ja. Also bist du jemand, der das für sich so braucht?
Ja.
So immer wieder so ganz alleine auch zu sein?
Auf jeden Fall. Ich genieße die Zeit mit mir selber. Ich finde, es ist auch wichtig, dass man einfach nur Zeit mit sich selbst verbringt. Auf der einen Seite halt, also für mich jetzt zum Beispiel persönlich, dass ich meine Energie aufladen kann und auch die Zeit mit mir selbst schätzen kann, weil ich habe das Gefühl früher gehabt, dass man sehr oft die Zeit nur schätzen kann, wenn man mit anderen unterwegs ist. Aber ich finde, es gibt nichts Kostbareres, als die Zeit mit sich selbst zu verbringen. Und das ist so das, was ich so in den letzten Jahren, sage ich mal, gelernt habe. Und das brauche ich auf jeden Fall.
Wie grenzt du dich da ab? Also ich glaube, das ist oft für viele ein Thema, dass, glaube ich, ganz viele auch diesen Wunsch haben und dieses Bedürfnis haben oder das vielleicht dann teilweise auch gerne wieder lernen wollen würden, wie das so ist, alleine mit sich zu sein. Aber ich glaube, das ist oft ein Problem, sich abzugrenzen.
Ja, also ich habe tatsächlich angefangen, erstmal alleine spazieren zu gehen, weil ich generell spazieren gehen sehr gerne mag und mein Partner zum Beispiel mag es gar nicht zu spazieren. Also war es so die perfekte Lösung zu sagen, okay, man verbringt Zeit mit sich selbst, indem man spazieren geht. Dann saß ich mal in einem Café alleine, was heißt mal, also öfters, in einem Café alleine. Ich muss sagen, das erste Mal war richtig komisch. Ich hatte auch das Gefühl, ich werde beobachtet. So, da gehen so einem so echt interessante Gedankengänge durch den Kopf. Was denken jetzt die anderen von mir? Denken die, ich habe irgendwie keine Freunde, keine Familienmitglieder? Denken die, ich bin irgendwie bei einem Date versetzt oder so? Also, es sind echt die absurdesten Gedanken, die halt bei einem aufkommen. Aber tatsächlich ist es halt gar nicht so. Und es war halt einfach cool, einfach da entspannt zu sitzen. Einfach mal um sich herumzuschauen, einen Kaffee zu genießen für sich alleine. Und ich finde, was halt wichtig ist, ist halt sich mal zu trauen, weil wenn man das noch nie gemacht hat, dann fühlt sich das einfach komisch an. Ist halt einfach so. Und so etwas halt auch mit dem Partner oder Freunden, Familienmitgliedern halt zu kommunizieren, dass sie es nicht falsch verstehen, dass sie nicht damit denken, dass man die Zeit mit denen nicht genießen kann oder die Zeit nicht verbringen möchte, sondern dass es wirklich einfach nur darum geht, dass man halt Zeit mit sich selbst verbringen möchte. Also zum Beispiel so mein Vater zum Beispiel kann so etwas nicht nachvollziehen, das nimmt er sehr persönlich oder meine Mama auch. Aber meine Schwester kann das zum Beispiel sehr nachvollziehen, mein Partner, meine engsten Freunde und das ist das Wichtigste. Und klar, das ist halt für die ältere Generation, sage ich mal, das unbekannt ist, deshalb ist es auch vollkommen normal, dass die es nicht so nachvollziehen können. Das nehme ich denen auch gar nicht böse oder so.
Aber es ist schon krass, ne? Trotzdem, dass es, dass man sich dafür oder dass man das Gefühl hat, vielleicht müsste man es auch gar nicht, aber dass man das Gefühl hat, sich dafür rechtfertigen zu müssen oder
Tatsächlich.
sich da erklären zu müssen oder sofort in diese Bestätigung auf der anderen Seite einzusteigen, zu sagen, ey, das hat nichts mit dir zu tun. Das mache ich jetzt hier gerade einfach für mich.
Ja, es war auch spannend. Da hatte meine Freundin mir geschrieben, ich meinte so, ja, ich gehe alleine jetzt etwas trinken. Und dann hatte sie mir geschrieben gehabt, so, hä, wieso soll ich kommen? Und ich dachte mir so, nein. Vollkommen in Ordnung, dass man auch alleine in einen Café geht oder was trinken geht, essen geht, ist doch vollkommen in Ordnung.
Ja,
Ja.
finde ich auch, kann ich
Aber es ist
gut.
halt einfach so, noch so relativ neu in der Gesellschaft, glaube ich, dieses Zeit mit sich selbst verbringen. Es gibt ja auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch heißt, das Date mit dir selbst oder so heißt das, glaube ich, in die Richtung. Das ist ja auch so ein Leitfaden, wie man zum Beispiel mit sich selbst Zeit verbringen kann. Ich glaube schon, dass so etwas halt immer mehr, sage ich mal, so wahrgenommen wird in der Gesellschaft, aber halt noch sehr, sehr nicht kritisiert, aber einfach noch zu unbekannt ist, sagen wir es mal so.
Ist schon verrückt, gell? Dass man, also weißt du, dass es, ich finde es total verrückt, dass es darüber, dass darüber Bücher geschrieben werden.
Finde ich auch.
Eigentlich so was ganz Selbstverständliches.
Aber tatsächlich haben viele Menschen Herausforderungen, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Also es gibt wirklich viele Menschen, die können das nicht. Und meistens hat das halt einen psychologischen Grund, weshalb man halt nicht Zeit mit sich selbst verbringen kann. Weil das ist halt, also ich stelle mir das halt voll schlimm vor, weil ich stelle mir vor, man hätte niemanden in seinem Umfeld, dann würde es ja bedeuten, dass man immer an Menschen angewiesen ist, dass man immer jemanden braucht, damit man etwas unternehmen kann oder seine Zeit verbringen kann. Und das stelle ich mir halt nicht gesund vor.
Nee.
Ich hatte auch mal, also ich lese sehr viele Bücher und ich hatte auch mal ein Buch gelesen gehabt, das war ein englisches Buch von einer Autorin, das Buch hieß, also übersetzt auf Deutsch, finde dein eigenes Zuhause. Und da hatte sie auch geschrieben gehabt, der Grund, warum wir traurig und einsam uns fühlen, liegt darin, dass wir unser Zuhause immer auf anderen Menschen aufbauen. Dabei sollten wir aber unser Zuhause auf uns selbst aufbauen. Und dieser Satz, der hat mich so bewegt und getroffen, weil ich mir dachte, sie hat halt recht. Wenn die Menschen uns im Leben verlassen, was ja dazu gehört, jemand verstirbt oder man entfremdet sich in der Freundesgruppe vom Partner oder sonstiges, das kann ja alles Mögliche passieren, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, die Welt bricht halt zusammen. Und es liegt einfach daran, dass man halt das Gefühl hat, das eigene Zuhause, also dass die Personen das eigene Zuhause waren und nicht ich selbst quasi in dem Kontext. Und es hat halt mich dazu geleitet, dann zu sagen, okay, es wird Zeit mit mir selbst Zeit zu verbringen.
Schön. Voll schön. Also ich glaube auch, man kann da gar nicht irgendwie früh genug mit anfangen.
Nee, genau.
Sehe ich auch wie du. Dass so alles andere so ein schöner Benefit ist, der dazukommt. Und man dann auch immer wieder anbauen kann oder mal was abreißen und so weiter. Aber dass man schon selbst auch diese Basis sein sollte.
Ja, genau. Und ich meine, es ist ja ein langer Weg. Also auch ich habe manchmal dann so Punkte, wo ich sage, okay, ich fühle mich unruhig. Ich war zum Beispiel im August, glaube ich, oder September, ich weiß gar nicht mehr, in München geschäftlich. Und dann war ich halt abends in einem Restaurant essen. Und da saß dann eine Familie, die mich die ganze Zeit beobachtet hat. Und ich habe mich so unwohl gefühlt, dass ich so schnell gegessen habe und aufgestanden bin. Einfach weil man sich unwohl gefühlt hat. Solche Phasen gibt es dann auch. Aber ist es dann wichtig, halt das zu reflektieren und zu fragen, okay, bin ich eigentlich das Problem oder sind es eigentlich nicht die anderen gewesen, die einfach halt einen falschen Blickwinkel vielleicht drauf hatten?
Das ist ja auch spannend, ne? Weil man sich ja dann selber auch so eine Geschichte überlegt, ne? Also wenn ich mir vorstelle, dann sitzt du da und bemerkst, dich beobachtet jemand, könnte man ja auch denken, ey, vielleicht gucken die mich hier jetzt gerade an und finden das total cool, was ich mache.
Kann auch
Und
sein.
bedauern mich gar nicht, sondern beneiden mich vielleicht. Oder bewundern mein Mut, will ich gar nicht sagen, weil es eigentlich gar nichts Mutiges sein sollte.
Genau.
Ja, weil es was Selbstverständliches ist. Aber man doch sofort in so eine Negativspirale wieder
Das
reinkommt.
stimmt.
Zu denken, oh, die denken jetzt bestimmt wie alles, was du vorhin genannt hast. Ich habe keine Freunde, ich bin einsam, ich wurde versetzt und so weiter, ja. Ich bin hier der Mensch ohne Freunde. Dass man das andere gar nicht in Erwägung zieht. Und noch spannender fände ich es eigentlich, wenn man in so Momenten, aber dafür braucht es, finde ich, Mut, einfach fragen würde.
Ja.
Einfach sagen würde, Entschuldigung, ich habe das Gefühl, sie beobachten mich oder sie sehen mich an oder sie bemerken mich oder. Ist es so? Täuscht mich das? Und wenn ja, warum ist das so?
Stimmt. Das auf jeden Fall, das wäre so die nächste Stufe. Es erfordert wirklich Mut.
Ich würde es auch nicht fragen.
Nee, ich hab's, also wie gesagt, ich habe in der Situation dann einfach nur schnell gegessen und bin aufgestanden, was auch halt einfach nicht richtig war, weil du hast ja recht, es können ja auch positive Gedanken sein. Letzten Endes spielt das ja alles bei einem selbst im Kopf.
Eben, und unterm Strich ist es ja vollkommen egal, ob die das eine oder das andere gedacht haben. Vielleicht fanden die auch einfach dein Essen lecker und haben gedacht, Scheiße, hätte ich mir lieber auch das bestellt.
Ja.
Ja, wie gesagt, und letzten Endes ist es ja vollkommen egal, was die gedacht haben, ja. Aber ich glaube, das ist so ein generelles Ding und von jedem auch sich da. Also das ist so für mich auch so ein Lebensziel, mich davon immer freier so zu machen, was so von außen kommt.
Das ist
Aber
echt
es ist natürlich, ja, unabhängig davon auch, ja, wie emotional ich an denjenigen gebunden bin. Also bei jemandem Fremden fällt mir das natürlich viel leichter, wie bei jemandem, der mir nahesteht oder der mir wichtig ist oder der einfach irgendwie eine Rolle in meinem Leben spielt.
ja, das kann ich verstehen. Es ist gut, dass du da daran arbeitest.
Da spielt einem so das Alter, finde ich, auch in die Karten. Also wirklich, je älter ich werde, so, ja, mehr scheiße ich da drauf einfach ganz
Werde
Ja, dann ist es halt jetzt so, ja.
ich auch gerne ein bisschen mehr, sagen wir es mal so. In gewissen Arten und Weisen habe ich die immer mal wieder, aber ihr könnt schon ein bisschen mehr stärker vorhanden sein.
Wie ist es in deinem beruflichen Kontext? Nimmst du da so eine ganz andere Rolle dann ein?
Also,
Also gerade auch, ja, wenn man hört so Frau, Finanzexpertin, Immobilien und so weiter, vor welchen Herausforderungen stehst du da?
tatsächlich muss man sagen, dass ja die Anzahl der Frauen, die in der Finanzbranche arbeiten, sehr gering ist. Und ich finde, als Frau muss man sich leider immer noch heutzutage erstmal beweisen, dass er wirklich tatsächlich im beruflichen Kontext im ersten Moment sehr streng auf andere. Was ich aber auch gut so finde, weil man sonst leider als Frau erstmal nicht ernst genommen wird. Weil es ist einfach so, wenn ein Mann in den Raum reinkommt, dann wird ihm direkt Expertise zugeschrieben. Ist schon immer so gewesen, egal in welchem Berufsfeld. Sitzt eine Frau mit 30 Männern in einem Raum, die alle das Gleiche machen, ist sie diejenige, die meistens unterschätzt wird. Und sie muss sich dann immer erst beweisen. Und deshalb bin ich tatsächlich im beruflichen Kontext strenger zu meinen Mandanten, bin ich immer super freundlich, sympathisch. Also die kennen mich eigentlich so, wie ich vom Typus her bin. Diese Strenge zeige ich tatsächlich nur bei Interessenten auf, wo ich das Gefühl habe, die wollen mich ein bisschen testen. Tatsächlich habe ich das entweder bei älteren Mandanten, die mich testen wollen, um zu schauen, okay, besitze ich überhaupt das Wissen? Weiß ich überhaupt, worüber ich rede? Und bei männlichen Mandanten. Bei den weiblichen Mandantinnen habe ich das gar nicht. Also nicht bei allen männlichen Mandanten, aber wenn es vorkommt, dann eher bei den männlichen Mandanten, muss man schon sagen. Oder halt bei älteren Mandanten. Was ich auch verstehen kann, weil wenn die jetzt beispielsweise 50 sind und da kommt ein 28-Jähriger und möchte denen irgendetwas über Finanzen erzählen oder wie die Finanzwelt funktioniert, kann ich das auch nachvollziehen. Bei Männern, die jetzt zum Beispiel jünger sind, finde ich das schon ein bisschen schade, dass es so ist. Deshalb ja, auf jeden Fall nehme ich da eine ganz andere Rolle, ein.
Ziehst du dir so eine Rüstung, würdest du sogar so weit gehen, dass du sagst, du ziehst dir so eine Rüstung über?
Nee, das würde ich tatsächlich nicht sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Rüstung anziehe, sondern ich würde einfach sagen, dass ich die Charaktereigenschaften, die ich besitze, ich meine, ich besitze ja eine gewisse Art von Strenge, dass ich die nur in gewissen Situationen halt quasi höher ziehe. Weißt du, was ich meine? Ja, also so eine komplett andere Rüstung, dass ich irgendwie ein komplett anderer Mensch bin, das auf gar keinen Fall, das könnte ich auch nicht. Da würde ich mich auch nicht wohlfühlen in dem, was ich tun würde. Nur ich achte halt darauf, dass ich in gewissen Situationen mit meinen Eigenschaften ein bisschen, ja, variieren kann.
Dass du es der Situation einfach anpasst.
Genau, richtig. Bisschen wie so ein Chamäleon, der seine Farbe ändert, je nach Lage.
So bunt wie ein Blumenstrauß. Hast du schon mal versucht, zu agieren wie bei einem Gespräch mit einer Frau oder bei einer Beratung mit einer Frau?
Mit der Strenge.
Oder genau, mit dieser Strenge oder umgekehrt bei einer Frau so zu agieren, als hättest du einen Mann vor dir sitzen?
Tatsächlich nur bei Frauen, die sehr, sehr rot sind, also sehr dominant sind, sehr tough sind, auch gerne den Ton angeben, dann ist es wichtig, dass man auch halt sehr tough, streng wirkt. Andernfalls kann es halt passieren, dass man die Menschen halt dann doch mit dieser dominanten, strengen Art vielleicht ja nicht Angst einjagen könnte, aber vielleicht doch verlieren könnte ein Stück weit. Deshalb, ich achte immer darauf, wer sitzt mir gegenüber und wie tickt diese Person. Und da ich, dass ich halt mich auch sehr stark mit so Persönlichkeitsanalysen, Potenzialanalysen beschäftige, kann ich das auch sehr gut einschätzen tatsächlich. Wenn ich dann auch ein paar Gespräche mit denen hatte und dann weiß ich auch, wie ich mich zu verhalten habe oder was die Person benötigt, wie ich die Sprache von der Person sprechen kann quasi.
Schöne Beschreibung.
Ja.
Also, nicht, also es geht ja nicht darum, irgendwie was nur zu verkaufen, Also wenn, vorausgesetzt natürlich, du nimmst diesen beratenden Aspekt sehr ernst.
Ja, auf jeden
Fall. Oder dass da so deine Priorität liegt. Habe ich jetzt auch gedacht, okay, dann brauchst du eine gute Menschenkenntnis.
Ja, das auf jeden Fall. Weil da ist es halt einfach wichtig zu verstehen, was braucht man gegenüber, wie möchte die Person halt damit umgehen. Ich meine, in den Anfangsjahren war es sehr schwer, so mein Gegenüber wahrzunehmen und zu verstehen, welche Sprache die Person quasi spricht. Da habe ich auch tatsächlich gemerkt, so mit welchen Begrifflichkeiten ich die Person dann plötzlich verloren habe.
Zum Beispiel? Hast du ein Beispiel dafür?
Jetzt so kein konkretes Beispiel. Also ich weiß, ich kann dir nicht mehr wiedergeben, was ich da konkret gesagt habe, das nicht. Mhm. Aber zum Beispiel war es halt eine junge Dame, die Psychologie studiert hat, beziehungsweise noch studiert, und sich um eine gewisse Thematik kümmern wollte und da aber so ein bisschen die Rationalität gefehlt hat. Also sie war hochgradig emotional unterwegs und ich war in dem Moment hochgradig rational unterwegs, habe dann rational reagiert, was dann bei ihr verursacht hat, dass sie halt plötzlich sehr, sehr traurig wirkte und auch so zurückhaltend und plötzlich gar nicht mehr offen für die Kommunikation war. Und da habe ich
ganz gemerkt, unterschiedliche Kanäle, ne?
Genau, und da habe ich gemerkt, irgendetwas, also ich habe niemanden verletzt, also zumindest, Moment, das muss ich korrigieren, ich habe sie ja in dem Moment verletzt, weil ich ja anders reagiert habe, als ich reagiert haben sollte. Und das war so ein, also weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, ja, ja. Also aus ihrer Sicht, ja.
Genau, aus ihrer Sicht. Ich meine, ich habe ja nur die Fakten aufgezählt. Es war ja nichts mehr als Fakten aufzählen, aber es war nicht das, was sie gebraucht hat. Mhm. Und so etwas nehme ich jetzt heutzutage ganz anders wahr. Mhm. Genau, solche Situationen zu vermeiden. Aber ich sage dann auch immer, also das ist halt so, meine Aufgabe ist es immer, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die Vor- und Nachteile aufzuzeigen, aber auch meine ehrliche Meinung dazu zu geben. Weil wenn das, was meine Mandanten machen, einfach total fatal ist, dann ist es auch meine Aufgabe, das zu sagen. Was sie aber am Ende damit machen, das ist denen überlassen. Aber es ist halt meine Aufgabe. Mhm.
Wie kommen Menschen eher zu dir? Emotional oder rational?
Oh, ich würde sagen, ich habe viel mehr rationale Menschen in der Beratung, also wenig emotionale Menschen.
Warum?
Ich glaube, das ist sowieso so wieder so dieser Punkt, dadurch, dass ich eher so vom Typus her mehr rational bin, ziehe ich auch eher rationale Menschen an, glaube ich. Und wie gesagt, mir fällt es immer noch schwer, es ist schon viel besser geworden, aber mir fällt es immer noch schwer, auf emotionale Menschen einzugehen. Das ist natürlich immer noch etwas, an dem ich arbeite.
Wodurch fällt es dir leichter mittlerweile?
Mir fällt es tatsächlich leichter, dass ich, also anfangs habe ich das nicht gemacht, aber dass ich mich mit so Persönlichkeitsanalysen beschäftige, proaktiv, mhm. aber auch halt ganz viele Bücher dazu gelesen habe, zu unterschiedlichen Menschentypen. Eins meiner Lieblingsbücher ist Surrounded by Idiots, was aber nicht bedeutet, dass sie Idioten sind oder sonstiges, sondern das erklärt einfach perfekt, was für unterschiedliche Menschen wir haben und wie sie agieren in gewissen Situationen. Und das hilft mir einfach, weil da kommt wieder so diese Rationalität. Ich muss es verstehen, warum die Person so handelt, damit ich darauf eingehen kann. Und das hilft mir einfach enorm. Und das ist super spannend, weil früher so als ich 18, 19 war, würde ich behaupten, dass ich hochgradig auch emotional war. Es hat sich irgendwie geändert, dass ich von dieser emotionalen Buchheit eher zur rationalen Buchheit rübergegangen bin. Das finde ich halt spannend. Das Spannende da an der ganzen Sache ist, dass ich dann aber auf emotionale Menschen nicht so gut eingehen kann, beziehungsweise daran arbeiten muss, damit ich auf sie eingehen kann. Das finde ich super spannend irgendwie. Also wie sich das geändert hat.
Wie findest du das selbst?
Dass ich mehr rational bin, meinst du?
Diesen Wandel? Mhm.
Also ich finde es tatsächlich positiv, weil diese hochgradige Emotionalität, die hat mich schon gebremst in gewissen Situationen. Sei es irgendwie in Gesprächen mit Freunden, Familienmitgliedern oder halt auch im Studium. Deshalb finde ich es gut, dass ich da diese mehr in so Richtung rationale Persönlichkeit oder Rationalität rübergegangen bin. Finde ich echt gut. Was ich einfach nur interessant finde halt oder schade finde, dass halt diese hochgradige Emotionalität dann doch ein Stück weit zu sehr verloren gegangen ist, weil wäre sie nicht zu sehr verloren gegangen, dann könnte ich ja viel besser auf mein Gegenüber eingehen.
Vielleicht ist es aber auch, also ich glaube, manchmal braucht es einfach erstmal so krasse Gegensätze, um so diese Balance zu finden.
Das stimmt. Ja, und wie gesagt, es ist wirklich besser geworden. Mhm. Aber ich darf da einfach noch weiterhin dran arbeiten.
Es wäre ja auch langweilig sonst.
Ja.
Ja, also wäre ja stinklangweilig ansonsten auch.
Ja, auch so. Und ich meine, ich bin ja noch super jung, wer weiß, wie es in 10 Jahren bei mir, 20 Jahren, 30 Jahren aussieht. Mhm.
Müssen wir uns nochmal drüber unterhalten.
Ja.
Ob du dann wieder hochgradig emotional bist oder ob du in der Mitte bist oder vielleicht was ganz anderes.
Ja. Das Spannende ist, diese Emotionalität, die ist immer dann vorhanden, wenn zum Beispiel etwas nicht so gut läuft, wie ich es gerne hätte. Mhm. Dann bin ich quasi in so einem Worst-Case-Szenario unterwegs, wenn etwas zum Beispiel passiert, wenn irgendetwas passiert, was ich nicht so mir vorgestellt habe, dann spiele ich diesen gesamten Gedankengang bis zum Ende durch und bin dann quasi in so einem Weltuntergangsszenario unterwegs. Das finde ich spannend, dass das irgendwie noch sehr tief verankert geblieben ist, aber alles drumherum irgendwie nicht so. Ja.
Glaubst du, das hat was mit Frustrationsschwelle zu tun?
Stimmt. Gehe ich stark davon aus. Hm. Also mein Mann beschreibt das immer gerne so, der sagt immer, Bukert, es können am Tag 10 gute Sachen passieren, aber eine schlechte und du wirst dich immer auf diese eine schlechte fokussieren, weil du möchtest, dass alles gut läuft. Aber er sagt, so funktioniert der Mensch nicht. Es kann nicht immer jeden Tag alles gut laufen oder man kann nicht immer jeden Tag alle Ziele erreichen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die Herausforderung.
Aber andererseits funktioniert ja so der Mensch auch, dass wir eher das Negative wahrnehmen als das Positive.
Ja.
Oder das stärker bewerten.
Genau, richtig, das stärker bewerten.
Also von daher passt ja dann doch irgendwie so ein bisschen. Yeah. Jetzt haben wir doch was gefunden, worüber wir sprechen konnten. Das war sehr schön jetzt.
Ja, fand ich auch.
Das war richtig schön und entspannt.
Ja, entspannt auf jeden Fall. Mhm. Bin nicht ins Schwitzen gekommen.
Sehr gut. Sehr gut. Ich hatte ja zu Anfang schon gesagt, dass sich in der nächsten Folge ein bisschen was ändern wird.
Ja.
Zu unserem Ritual, genau. Du hast die große Ehre, da-da-da-da. Damit zu beginnen. Mhm. Und zwar habe ich gedacht, wie gesagt, wir machen einfach mal was Neues. Mhm. Ich auch so gemerkt habe, dass sich ganz viele schon angefangen haben, sich jetzt vorzubereiten, so vorher zu gucken, was bedeutet mein Name und so weiter. Und dass diese Spontanität einfach nicht flöten geht, habe ich mir was überlegt.
Das bin ich.
Und zwar würde ich gerne so ein bisschen mehr Verbindung schaffen zwischen euch. Deswegen darfst du dir jetzt vorstellen, dass du irgendeine Frau vor dir hast. Mhm. Kannst du dir jetzt selber ausdenken, wen? Weil ihr wisst ja nicht, wer als nächstes dran ist. Mhm. Und darfst derjenigen einfach eine Frage stellen. Darfst fragen, was auch immer du möchtest. Mhm. Und wir dürfen uns dann darauf freuen, was diejenige dazu sagt.
Oh, okay.
Darfst fragen, was du möchtest. Also wie gesagt, Szenario, du hast irgendeine Frau vor dir, du triffst irgendeine Frau, vielleicht kennst du die, vielleicht ist sie dir vollkommen unbekannt und du darfst fragen, was du möchtest.
Was ich immer super spannend finde, ist, wenn quasi heute das Leben enden würde und man würde auf sein Leben so zurückschauen, ob es irgendetwas geben würde, wo man sagt, das bereue ich, das nicht getan zu haben, das fände ich super spannend. Oder ob man sagt, nee, ich bin total zufrieden mit allen Entscheidungen, wie ich sie getroffen habe. Und wenn ich heute quasi sterben würde, dann würde ich total friedlich sterben. Das fände ich eine super spannende Frage. Mhm. Vielleicht zum Hintergrund, woher ich die Frage habe. Ich habe vor 2 Jahren meinen Onkel an Krebs verloren und er hat halt am Sterbebett gesagt, Bucket, ich bereue es, gewisse Dinge nicht getan zu haben. Und es hat mich so sehr geprägt, dass ich immer darauf achte, so das, was ich erreichen möchte oder worauf ich Lust habe, dass ich das priorisiere und auch mache, damit ich nicht in demselben Szenario unterwegs bin. Irgendwie hat mich das geprägt, dieser Satz, ich weiß nicht wieso. Und das fände ich halt spannend, wie es so bei anderen Frauen ist, wenn sie so zurückblicken würden. Ich weiß nicht, ob es eine gute Frage ist.
Vollkommen egal.
Okay.
Eine gute oder eine schlechte Frage ist. Danke, dass du so intim nochmal beendet hast.
Sehr gerne.
Gerade dein Fenster nochmal so weit aufgezogen hast.
Gerne, danke dir.
Ich fand es wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir.
Ich auch.
Super angenehm. Wir haben trotzdem noch unser Abschlussritual.
Ja.
Du bist noch nicht ganz raus.
Also ich bin noch nicht ganz raus.
Okay, lass dich noch nicht ganz von der Angel. Das ist ja fürs nächste Mal jetzt, für die nächste Folge. Aber ihr habt ja immer das Abschlusswort. Das heißt, wenn es irgendwas gibt, das dich prägt, irgendein Zitat, irgendein Spruch, irgendein Gedanke, der dich leitet, der dich begleitet, von dem du glaubst, dass ihn irgendjemand anderes auch gerade brauchen kann, dann darfst du jetzt den einfach nochmal loswerden. Mhm. Dann verabschiede ich mich schon mal von dir. Sag vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für alles, was du gesagt hast. Alles über die Bucket könnt ihr wie immer in der Beschreibung nachlesen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.
Danke dir, Susanne. Tatsächlich ein Spruch an sich nicht, weil ich finde, jeder sollte mal so seine eigenen Sprüche entwickeln. Worauf ich immer achte, und das kann ich jedem mitgeben, hab positive Glaubenssätze, die ihr morgens und abends als Ritual immer wieder aufsagt. Und zwar laut aufsagt, vorm Spiegel am besten. Das kann ich nur mitgeben.
Super. Vielen lieben Dank. Dann lasst uns alle ganz laut sein. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
Tschüss.